Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raaf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Hallo.
Hi.
Hi.
Was geht, Sascha?
Hier, so, wir haben Gast, das geht.
Wir haben, one and only, würde ich sagen.
Wir haben geladen als Live-Kollegin, Kolumnistin und Fußballfan, Fortuna-Fan sogar.
Fortuna-Expertin, ich bestehe darauf.
Expertin. Ja. Das werden wir in dieser Folge herausfinden. Sophie Schramm.
Hallo. Ach, danke für die Blume. Ja, ja, direkt rot.
Wir haben uns so zu Tode gefreut, als du so unkompliziert gesagt hast, ja, mache ich. Ich komme vorbei.
Ja, warum auch nicht? Ja, man hat ja sonst nichts zu tun.
Wir fühlen uns.
Corona sei Dank quasi.
Und es ist natürlich auch eine große Freude für Sascha, logischerweise, weil er jetzt endlich jemanden hat, der Ahnung hat von dem, was er sagt, wenn er über Fußball redet. Das habe ich nämlich nicht.
Oh Gott, ey.
Das heißt, es könnte zum ersten Mal so sein, dass jemand wirklich reingrätscht bei Fußballthemen und sagt, nee, Sascha, das ist Quatsch, was du da erzählst.
Ja. Oder ich blamier mich halt komplett.
Nee, das glaube ich überhaupt nicht, weil Sascha hat ja schon deine Kolumne kurz angesprochen in der Rheinischen Post.
Ja.
Senftrupp, spreche ich das richtig aus?
Senftrupp, ja.
Senftrupp. Darüber sprechen wir natürlich auch noch. Ja. Aber vorher, wie es sich gehört, Sascha, ein Nicht-Fußballthema.
Oh ja.
Und zwar ist es Zeit für die Rough Questions.
Direkt am Anfang, okay.
Direkt am Anfang. Wir haben so eine Kategorie,
oh Gott,
die nennt sich Rough Question.
Oh nein.
Einfach nur, es sind drei Fragen, die ihr da draußen auf jeden Fall selbst für euch beantworten sollt. Nehmt sie mit zu den Freunden, zur Familie und es ergeben sich sehr viele coole Gespräche aus diesen Fragen. Es ist zumindest die Resonanz, die uns zwei Leute gegeben haben.
Unsere beiden Mütter.
Richtig.
Oder ihr gegenseitig.
Nee. Scheiße.
Dann sagen wir mal, ja, irgendwelche Kollegen haben uns gesagt, euer Podcast ist super. Okay, erste rough question.
Aber die ist auch, die ist an uns beide?
Genau, die muss jeder von uns im Prinzip beantworten.
Gibt es falsche Antworten?
Nein, überhaupt
okay,
nicht.
Ist wie in der Schule.
Ist wie in der Schule,
Scherz.
Genau.
Okay, wir
setzen sechs, Sophie und Sascha.
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur, ach nee, das wäre verkehrt darum. Wichtig ist, dass wir es diesmal so machen, du antwortest zuerst.
Oh,
genau.
Okay.
Weil deine Antwort ist ja deutlich interessanter als unsere.
Ja, safe.
Oh, nee, weißt du warum? Weil ich wette, wir haben irgendwie diese Fragen bestimmt schon mal in irgendeinem Moment uns selbst gestellt.
Aha,
so wie ich uns kenne,
aha,
aber wir sind nicht strukturiert. Okay,
okay,
erste Frage, Sophie.
Ja.
Welchen Kosenamen würdest du dir selber geben?
Oh, ich bin eine Maus.
Warum Maus?
Ich weiß auch nicht. Ja, weil ich bin schon eine kleine Süßmaus, würde ich sagen.
Stimmt. Und zierlich, ne? Passt.
Ja, auch und ich laufe auch manchmal so ein bisschen durch die Gegend, so auf der Suche nach Käse gefühlt.
Käse?
Wie so eine richtige Mann. Nee, doch. Ich glaube, der Kosename, wenn ich mir einen geben würde, dann wäre es ja, wäre es schon Maus. Das passt ganz gut zu mir, ja.
Ja, das stimmt.
So, weißt du, so abends verkrieche ich mich auch immer so unter einer Decke.
Aber so eine kleine, ganz kleine, so richtig helle, weiße Maus.
Ja, oder die von Tom und Jerry, die Arschlochmaus.
Oh ja, aber sehr intelligent.
Aber ja, genau, dass sie immer so ein bisschen so ärgert, aber dabei auch irgendwie putzig ist, weißt du, so, dass man so denkt,
ja,
also irgendwie finde ich es gerade scheiße, aber irgendwie ist es auch süß.
Aber diese... Oder du könntest die Freundin von Tom sein, diese übelst attraktive Katze mit diesen ultralangen Lashes. Ich erinnere mich noch an ihre Wimpern.
Nee, Katzen, da bin ich nicht so. Also das, nee, das ist nicht so mein Ding.
Aber wichtige Frage ist, welcher Kosename geht denn gar nicht?
Ja.
Oh.
Das ist doch richtig eklig. Mir fällt direkt einer ein.
Oh, puh. Ja, Bärchen finde ich komisch.
Mhm.
Also Kosenamen in Beziehung so, ne? Und ja, weiß ich nicht so.
Liebling fand ich immer süß, aber
Liebling
ist
schön. Was ja voll viele machen im Moment ist, habe ich das Gefühl, die sagen sowas wie Babe und das finde da bin ich raus. Das Babe finde ich ist irgendwie so.
Es muss schon deutsch sein.
Es erinnert mich auch an diesen Schweinefilm.
Ja.
Ein Schweinchen namens Babe.
Ich denke dann auch immer so, Leute, wir leben halt auch immer noch nicht in den USA.
Ja,
so
ja,
Babe,
ja,
weiß ich nicht.
Und es ist so distanziert, einfach weil es auch irgendwie nicht in der eigenen Sprache ist.
Ja.
Komischerweise würde ich
Schnubbi oder so finde ich schlimm.
Wir haben mal einen Musikwunsch reinbekommen, ich glaube, das war Karneval oder so, und da wollte jemand für seinen Schatz, aber sie hat es Hasenfürzchen genannt. Ja, und dann dachte ich mir so, bei eurer Beziehung, also hoffentlich seid ihr immer alleine.
Nee, das ist, so, das ist echt komisch.
Glaubst du, du kannst mit jemandem Sex haben, der wie heißt?
Der dich Hasenfürzchen nennt.
Das ist auf jeden Fall schon. Ja.
Sascha, dein Kosenamen, wenn du ihn dir aussuchen würdest?
Ich glaube, du hast es wirklich eben schon gesagt. Wir hatten das schon mal irgendwann thematisiert und ich glaube, ich habe gesagt Tiger,
Tiger.
Habe dann aber direkt gemerkt, dass mich das an den Spider-Man-Film erinnert und habe sofort gemerkt, so, nee, Tiger, ich mag an sich Kosenamen nicht, aber wenn, dann glaube ich so Tiger oder Maschine.
Maschine. Aber Tiger, ne? Es gibt ja, ich bin ja GZSZ Ultra. Und es gibt bei es gibt bei GZSZ so einen Jungen, der wird von seinem Vater immer Tiger genannt, ne? Und ich habe schon mal überlegt, ich finde das auch ganz schlimm. Mhm. Und ich habe schon mal überlegt, wenn ich mal ein Kind habe, dann nenne ich den als Kosename einfach Gecko.
Einfach so irgendein Tier.
Weil ich das so absurd finde, dass man seinen Sohn Tiger nennt. Und ich denke mir so, wie lustig wäre das auf dem Spielplatz? So, Gecko!
Was ist er denn noch?
Komm her.
Gecko finde ich schon ziemlich cool. Und sehr individuell auch, das muss man schon sagen.
Ja, ne? Also wenn ihr das jetzt hört und mir das klaut, ne, dann bin ich selbst richtig lang sauer.
Passt auf, sollen wir das einfach piepen gleich?
Ja.
Dann erfahrt einfach niemals irgendjemand,
was
es war.
Ja, und du, Raf, was ist dein Kosename?
Also wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich einfach bei meinem Arabischen bleiben. Einfach Ruru. Das ist so typisch arabisch, dass man einfach so den Anfangsbuchstaben nimmt und so ein U oder so ein I ransetzt. So Ruru.
Ist das denn Ruru?
Ruru, genau. Also ein gerolltes R.
Ah, das ist voll schön.
Ist das nicht der Spitzname von Rihanna? Wie
schlimm. Nee, Riri.
Oh, Entschuldigung. Sorry.
Mein Gott.
Soll sie ruhig. Haben eure Partner so Kosenamen für euch? Oder anders, findet ihr das komisch, wenn eure Partner euch mit dem Vornamen ansprechen?
Nein.
Ja.
Ich habe das immer merkwürdig.
Ich finde das komisch.
Also bei uns immer Vorname.
Ja.
Es kommt auch die Zeit, wo wir uns irgendwann siezen, bestimmt.
Wie so schlimme Eltern, die so mit Vornamen angesprochen werden wollen, anstatt mit Mutter und Vater oder
da
Mama
sind wir
und Papa.
Beim Fußball schon jetzt sehr unfreiwillig. Louis van Gaal, der wollte von seinen Töchtern gesiezt werden, der Fußballtrainer.
Schau. Ja, kein Scherz. Aber der ist auch total komisch.
Der ist wirklich komisch, ja.
Das finde ich wirklich merkwürdig. Aber ich habe erst gemerkt, wie hässlich mein Vorname ist, als mein damaliger Freund ihn mal verwendet hat. Und ich so, warum sagst du das zu mir? Warum verletzt du meine Gefühle? Haben wir Streit miteinander? Oh mein Gott.
Nee, ich finde das auch komisch.
Das ist wahrscheinlich so eine Gewöhnungssache.
Ja, das stimmt. Aber Paare, die sich immer Schatz nennen, ne? Da bin ich auch raus.
Ja.
So dauerhaft.
Ja, dieses
Schatz.
Du kannst dich auch nicht streiten richtig. Weil wie willst du dich streiten, wenn du sagst Schatz? So, du musst dann schon den Vornamen nehmen, glaube ich.
Schatz, ich hasse dich. Es ist vorbei mit uns.
Ich hasse dich.
Okay, seid ihr bereit für die nächste Rough Question?
Yes.
Oh mein Gott, ja.
Okay. Sophie, versuchen wir, eine fast schon philosophische Frage, versuchen wir vor anderen glücklich auszusehen?
Oh. Definiere andere. So.
Fremde.
Also ich kann ja nur für mich beantworten. Und ich würde sagen, es kommt auf die Situation an, wie gut mich diese fremde Menschen kennen. Das ist ein deutscher Satz. Auf der Arbeit oder so würde ich jetzt nicht todesunglücklich rumlaufen. Mhm. Weil das, glaube ich, dann... Da würde ich, glaube ich, nicht so den Leuten zeigen wollen, wenn es mir wirklich schlecht geht. Mhm. Aber so vor Freunden würde ich jetzt sagen, würde ich mich jetzt nicht glücklicher stellen, als dass ich bin.
Mhm. Ich kam auf diese Frage, weil eine Freundin von mir ein Foto letztens gemacht hat von uns beiden. Das wollte sie an Freunde schicken, die ich nicht kenne. Ich gucke auf dieses Foto und sage zu ihr, irgendwie sehe ich voll deprimiert aus. Und das hat mich so gestört. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist es mir wichtig, dass Fremde wissen, ich scheine glücklich zu sein? Krass. Ich war total unglücklich und dachte mir aber so, warum hat mich das so gestört?
Aber warst du wirklich unglücklich auch in dem Moment?
Ja,
oder?
Ich war nicht gut drauf.
Ja.
So, und das hat man mir angesehen und irgendwie war mir das unangenehm. Und ich habe mich einfach nur danach gefragt, warum. Also es war auch nicht so, dass ich dachte, boah, ich bin jetzt nicht so schön geschminkt oder habe nicht so ein tolles Oberteil an, sondern ich sehe so unglücklich aus und das war mir unangenehm und ich dachte, komisch irgendwie. Krass.
Aber das kann ich auch irgendwo verstehen.
Das ist merkwürdig, ne?
Ja, also so eine Situation hatte ich tatsächlich noch nicht. Und ich glaube auch, also bei mir ist es auch so, wenn man sieht mir sehr schnell an, was ich so denke. Also ich kann das immer nicht so gut für mich behalten. Wenn ich irgendwas so gerade in dem Moment scheiße finde, dann verziehe ich automatisch mein Gesicht. Also man merkt es immer schon. Aber wenn es mir jetzt wirklich nicht so richtig gut geht, dann würde ich trotzdem, also wenn mich jemand drauf anspricht, würde ich sagen, ja, ist nicht so gut, aber dann trotzdem so versuchen, das zu überspielen, also gerade zur Arbeit oder so, ne?
Ja.
Und bei Freundschaft kommt es auch immer auf die Situation an. Wenn jetzt gerade der Raum nicht da ist, um das irgendwie so zu besprechen, dann würde ich auch, glaube ich, erstmal so tun, als würde es jetzt erstmal okay sein. Mhm. Aber klar, wenn jemand dann irgendwie ein Foto von dir an Fremde schickt.
Ja. Und du siehst so deprimiert aus. Wir hatten auch letztens noch die Unterhaltung zum Thema so Instagram und Social Media, weil ich mich auch dabei erwischt habe, wie ich so dachte, so ich gucke so meine Insta-Stories an und dachte so, boah, ich krass, muss ja voll das coole Leben haben. Und dachte so, nein, Alter, ich bin überkrass deprimiert gerade und voll unglücklich und fühle mich voll hässlich und bin voll müde und bin voll am Versagen.
Instagram halt, ne?
Voll. Und aber sich dabei zu erwischen, wie man A, dieses Spiel kritisiert und B, einfach dieses Spiel voll
mitspielt. Ja.
Und das ist eigentlich ein ganz schön ekliges Gefühl. Aber
ich muss sagen, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt. Nee, und ich finde es faszinierend, dass ich bei Trauer bin ich bei euch, aber wenn mich etwas abfuckt und ich schon so Richtung Wut und Aggression gehe, das zeige ich. Also nicht in Form von, dass ich Sachen durch die Gegend werfe, sondern ich schweige und habe halt wirklich so einen nichtssagenden Blick. So, jetzt lass mich hier mein Ding machen, sonst flippe ich aus.
Ja, kann ich verstehen.
Aber weißt du, wie Sascha wirkt oder wie sein abgefuckt und sauer sein aussieht? Ungefähr so. Ja, ist okay, Raf. Dieser Mensch, wann warst du jemals wirklich wütend? Ich kann mich auch nicht mit ihm streiten, das macht mich wahnsinnig. Wann haben wir uns jemals richtig hart gezofft?
Bestimmt.
Soll ich das von gestern droppen?
Nein.
Doch, das werde ich droppen. Wir hatten gestern eine Konferenz mit Kollegen, so eine Schalte. Und Sascha und ich haben uns so 10 Minuten vorher so hart gefetzt. Also nein, ich bin ausgetickt und er hat es einfach ertragen und mich ignoriert.
Also abgenickt.
Ja genau, so Hals-Maul-mäßig.
Oh nein.
Und wirklich, ich war so sauer. Wir haben gar nicht mehr miteinander geredet und mussten in diese Schalte. Saßen uns gegenüber, aber haben uns nicht gesehen. Und dann erste Aufgabe. Ja, wir möchten jetzt, dass jeder von euch etwas Tolles sagt über einen anderen Kollegen und ein Kompliment macht.
Shit.
Du bitte über Sascha. Ich so, fuck.
Und ich dachte mir nur so, yes. Zum Glück nicht andersrum.
Was hast du gesagt?
Ich war schon aufrichtig. Ich habe gesagt, ich arbeite so gern mit ihm zusammen, weil er mein bester Freund ist. Und weil er ein absoluter Teamplayer ist. Und das schätze ich auch wirklich an dir. Sascha ist so ein Mensch, egal ob er jemanden mag oder nicht, er wird ihn immer mit einbeziehen. Und das ist so für mich mit das Wichtigste gewesen.
Ja, und damit war der Streit dann auch geklärt.
Ja.
In dem Moment, weil ich mir so dachte, ja, du hast dich gerade bei mir quasi entschuldigt.
Ich wollte gerade sagen, reicht dir das dann für eine Entschuldigung?
Ich werde das jetzt hier ganz offiziell tun, vor so viel Schramm, als Zeugin sozusagen. Sascha, es tut mir leid, dass ich mich nicht zusammenreißen konnte und dich einfach hab sein gelassen.
Okay.
Was auch immer das bedeutet.
Cringe. Angenommen, nächste Frage.
Okay, shut the fuck up. Die Frage mag ich. Was haben deine erste und deine letzte Liebe gemeinsam?
Oh, Jesus Maria. Das ist aber die.
Die Namen sind es nicht.
Deep Jerk hier. Boah, da muss ich nachdenken. Meine erste und meine letzte.
Also deine erste und deine aktuellste sozusagen.
Ja, meine aktuellste ist meine letzte, weil die für immer ist. Erstmal kurz.
Oh.
Best wife ever.
Ist so, warum lachst du?
Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Freund war ein richtiger Vollidiot und Loser und so.
Kannst du ruhig härtere Sachen sagen, wir schneiden es nicht raus. Wir dürfen alles.
Gott, ey, wenn er das jemals hört, es war wirklich ein W-I-X-X-E-R.
So sollte der erste Freund, glaube ich, auch sein.
Deswegen würde ich sagen, fast gar nichts haben die miteinander gemeinsam, weil ich glaube, also gegensätzlicher könnte es nicht sein. Ich habe mich wegentwickelt von Männern wie meinem ersten Freund in den letzten Jahren.
Großartig.
Mir fällt tatsächlich jetzt gerade auf die Schnelle so nichts gesellig sein, ne? Vielleicht. Doch, das also ein offener Charakter und gesellig und gerne unter Leuten und so. Aber das bin ich ja auch und deswegen ist es ganz gut, dass wenn mein Partner das auch ist, weil sonst wird es ja logischerweise schwierig. Also und das war mein allererster Freund auch. Also der hat auch immer gerne Freunde eingeladen oder war gerne unterwegs draußen in Kneipen und Bars. Manchmal hat er dann halt auch andere Mädchen
Arschloch.
Mit nach Hause genommen.
Welcome to the club. Ich fühle es voll.
Das hoffe ich macht mein Mann nicht.
Bestimmt. Wenn er eine Sophie Schramm haben kann, dann war's das. Für immer und ewig, auch in seinem nächsten Leben wird er niemand anders
das
haben.
Das hoffe ich für ihn. Sonst schnipp schnapp.
So, Sascha, schnipp schnapp auch bei dir?
Nee.
Was haben deine erste und deine letzte Liebe gemeinsam?
Schwierige Frage,
ja,
oder?
Ja, schon. Also ich hätte jetzt so, du hast jetzt echt eine gute Antwort mit dem Geselligsein. Ich hätte halt direkt gesagt, ja, die Haarfarbe. Weil das, aber das,
nee, das ist bei mir auch nicht. Ich habe auch keinen Typ Mann. Also wenn man meine letzten Freunde hintereinander so nebeneinander stellen würde, würden alle sagen so, okay, was ist mit dir?
Weißt du was, das hätte mich sogar überrascht. Ich finde, du wirkst nicht wie ein Mensch, der nach einem Typ, also ja, der so einen Typ Mensch hat, also so optisch, sondern, und mich wundert deswegen auch deine Antwort überhaupt nicht, weil du so, du bist so ein sehr geselliger Mensch, das merkt man dir einfach an und du bist so, du hast, glaube ich, auch einen großen Kreis und so und du brauchst jemanden, der genauso ist. Und ich glaube, du magst auch Menschen, die andere von sich begeistern können.
Ja, und die auch ein bisschen anders auch mal drauf sind,
ja,
und so.
Ja, das glaube ich.
Ja, auch ein bisschen aus der Haut kommen.
Mhm. So. Ja. Ja, was voll. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Wie gesagt, ich habe so ad hoc keine Antwort, muss ich zugeben, zumal die erste Beziehung echt lang her ist. Mhm. Alter, ich war 14.
Ich war What?
14.
Was warst du denn für ein Frühentwickelter?
Ich hatte das Gefühl, alle hatten vor mir schon eine Freundin. Also kein Sex und sowas, aber alle, ich hatte wirklich das Gefühl, alle hatten vor mir schon eine Beziehung. Hm. So Hand in Hand ins Kino um
18 Uhr.
Ja, aber
der Sascha ist auch so jemand, der Beziehungen ernst nimmt, aber so in jeglicher Hinsicht. Ne? Ob jetzt privat, beruflich, so du, weißt du, du nimmst es ja auch als Beziehung wahr. Ich glaube, andere 14-Jährige haben das nicht als Beziehung wahrgenommen.
Okay. Wie ist es denn bei dir? Lass es schnell hiervon wegkommen.
Wisst ihr, was das ist? Ich glaube, bei mir, so dumm es klingt, die Größe.
Ah.
Also ich bin eine recht, in Anführungsstrichen, kleine Frau, 1,59. Ja. Und ich habe das Glück, wenn ich so 1,80 wäre, so, ich glaube, es wäre nicht ganz so einfach, weil ich realisiert habe, Menschen ist die Körpergröße unheimlich wichtig. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Ja, der Gesellschaft, ne?
Voll.
Ist das wichtig, ja.
Und das Lustige ist, irgendwie habe ich so was Ernsthaftes immer nur mit kleinen Männern gehabt. So Napoleon-Syndrom, glaube ich. Scheinbar haben die das irgendwie gemeinsam. Also Körpergröße, so ein bisschen übersteigertes Selbstbewusstsein. Das hört sich ein bisschen nach mir an. What can I say? Es ist die Wahrheit. Ja, das war's schon mit Rough Questions.
Oh, die waren gut, waren gute Fragen. Hör mal, hast du richtig zum Nachdenken hast du mich jetzt hier angeregt.
Ja, vor allem die letzte Frage, da werde ich dir in 2 Wochen nochmal eine Antwort drauf geben.
Aber eine, die ich dir auch mitgeben will, Sophie, die hatten wir in der letzten Folge, aber ich glaube, es ist eine meiner Lieblingsfragen. Die gruseligste X-Faktor-Story, die du bei X-Faktor je gesehen hast.
Ey, ohne Scheiß, ne? Ich habe ja immer so Schiss vor solchen Sachen.
Echt?
Same hier. Damals hatte Albträume.
Ich hatte auch, also ich habe auch bis heute Angst vor Einbrechern und so. Ich kann auch, wenn mein Mann nicht da ist, schlafe ich, mache ich überall das Licht an. Weil ich
finde das irgendwie süß.
Aber ich höre halt trotzdem True Crime Podcast wie so eine Gestörte. boah, da müsste ich richtig krass drüber nachdenken. Aber X-Faktor war auf jeden Fall Next Level, ey. Dass wir das ohne Altersbeschränkung gucken durften, ne?
Das lief auch morgens,
und dann, und dann wusstest du immer nicht so, stimmt das jetzt oder nicht? Und dann so, diese Story ist frei erfunden. Und du hast so gedacht, Gott sei Dank. Oh mein Gott.
Johnson Frakes.
Aber nee, ich weiß es gerade nicht. Hattet ihr denn eine geile?
Ich hatte die mit den roten Augen.
Oh nee, was, ist die gruselig? Ist die wahr?
Ich glaube schon. Also Jonathan hat ja gesagt, glaube ich. Da ging es um eine Familie, um einen kleinen Jungen, der immer so rote Monsteraugen gesehen hat, wenn es dunkel war.
Oh nee, da kriege ich schon Gänsehaut.
Ja, und es wird noch viel schlimmer. Die Eltern haben immer gesagt, nein, da ist doch nichts, da ist doch nichts. Und irgendwann kam diese Nanny, also so praktisch seine Oma, hat ihn so lieb ins Bett gebracht. Und als sie aus der Tür rauskam, dreht sie sich in die Kamera um. Du siehst diese bitterbösen, knallroten Gruselaugen. Ich bin durchgedreht, ich habe mir das bis heute gemerkt.
Ja, und bei mir war es, bei der Beerdigung hat jemand geklopft.
Oh ja.
Der war scheintot.
Oh mein Gott, ich habe vergessen.
Du hörst True Crime im Bett wahrscheinlich alleine.
Oh ja, oh, aber Gott. Das ist irgendwie dann so weit weg. Und diese Storys, die waren schon immer krass. Ne? Da, also.
Letztens habe ich gehört, Podcast ist auch so intim, weil man es ja im wahrsten Sinne wirklich im Ohr drinstecken hat. Also noch näher kannst du nicht ran.
Ja,
und dann auch noch True Crime, ich würde durchdrehen.
Ja, es gibt da ja auch Unterschiede. Es gibt ja welche, die quasi so ein bisschen von der Faktenlage her irgendwie erzählen, wie ein Fall ist und wie kam es zur Verurteilung und sowas. Und es gibt ja auch welche, die einfach so, die sagen dann so, ja, und dann wurde der rechte Finger abgeschnitten und dann der linke Finger und du denkst so, okay, vielleicht mache ich jetzt mal aus.
So ganz rational, so, ja, und dann das und dann noch das.
Ja, und dann denkst du so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts mehr für mich. Ich muss mir Selbstschutz aktivieren.
Also wir sind ja auch ein Service-Podcast. Was ist denn dein Lieblings-True-Crime-Podcast? Oh, damit, wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sagen, ey, ich möchte da auch mal reinhören, dein Tipp.
Zeitverbrechen und Mordlust. Die finde ich beide gleich auf einer Stufe tatsächlich.
Das sind auch so die zwei beliebtesten, habe
ich
das Gefühl.
Ja, ich bin Mainstream.
Ich habe tatsächlich noch nie reingehört.
Nee, Zeitverbrechen ist geil. Da feiere ich tatsächlich wie die an die, weil die Sabine Rückert, die das da ja macht, die hat ja, war ja jahrelang Reporterin auch, Gerichtsreporterin. Das heißt, die war in so vielen Fällen auch dran und man hat da richtig so, die schätzen das ganz geil ein und so. Also das fand ich immer cool. Die recherchieren auch richtig krass teilweise Fälle.
Ja.
Auch so, wo die quasi mit der Redaktion irgendeinen Fall nochmal neu aufgerollt haben und
ach,
so.
Krass. Mhm.
Weil den Leuten irgendwie schreiben, so ja, hier wurde irgendjemand falsch verurteilt oder ne, also es passiert ja natürlich nicht immer, aber es gibt halt eine riesen Bandbreite an Fällen. Also von, ach, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten, die so Betrüger sind und die Hamburger Prominenz abziehen oder halt ne, die Ehefrau, die ihren Mann halt irgendwie umgebracht hat und das kommt halt 20 Jahre später oder so raus.
Ja.
Also alles Mögliche, das finde ich immer ganz geil. Ja.
Was ich super spannend finde, sind Geschichten von Hochstaplern.
Ja, da gibt es auch ein paar. Das ist sau spannend. Auch wie das dann so psychologisch quasi funktioniert, wie man sich da so reinlegen lässt, ne, und so. Das ist schon echt cool.
Can you catch me if you can?
Klar.
Super.
Mega.
Großartig.
Es gibt ja auch, es gab diese, war das eine Deutsch-Russin? Ich glaube, es war eine Deutsch-Russin, die in New York.
Ja, war die nicht mit dem Dings verheiratet? Mit dem, war das der Nowitzki?
Der hatte auch so eine Hochstaplerin,
ja.
Das stimmt. Das war aber eine Amerikanerin.
Der Dirk Nowitzki war doch verheiratet mit einer Hochstaplerin.
Genau.
Richtig, ja.
Ich glaube, sie waren verlobt und ich glaube, dann hat er die Verlobung aufgelöst.
Ja,
und das war eine ganz krasse Hochstaplerin.
Ja.
Stimmt,
ja.
Ich erinnere mich.
Ich glaube, das war das. Ja.
Das war noch TMZ-Zeiten, die ich abgecheckt habe. Da hat es Instagram noch nicht so gegeben. Ja, ich erinnere mich. Krass. Ja. Dirk, ach, Shoutout. Ja.
Dirk.
Er hört uns.
Dunking
safe.
Dirk.
Stimmt, das war sein Spitzname. Ne?
Yes, the Dunking German Dirk. Dunking Man.
So, wie kommen wir jetzt vom Basketball zum Fußball?
Ach, Sascha. Warum verkackst du es so krass?
Herr Raff, warum stört dich dieses Thema so?
Nein, Fußball meinst du?
Ja.
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und ich finde es gerade so spannend, dass du eine Kolumne bei der Rheinischen Post hast über so das gefühlt so ein bisschen das Fanleben eines Fortuna Ultras, wie du es so schön nennst. Und vielleicht ist jetzt überkrass sexistisch und dumm, aber irgendwie dachte ich mir, geil, dass die RP sich das mit einer Frau traut, weil ich in meinem kaputten Kopf, ich bin wirklich nicht so drin in diesem Fußballgame, wobei ich viele Freunde habe, die Freundinnen habe, die so voll Fan sind. Und aber trotzdem habe ich noch das Gefühl, das ist so eine Männerdomäne irgendwie. Mhm. Oder anders, Frauen wird abgesprochen, Ahnung zu haben.
Ja, also ich glaube, es gibt so, ist das ja eine, so eine Kolumne, ne? Und ich schreibe das ja nicht als einzige quasi. Und wir sind vielleicht, Gott, ich muss mal überlegen, wie viele Leute das eigentlich sind insgesamt. Ich glaube so 6 Leute oder so und davon sind halt 2 Frauen. Was natürlich immer noch zu wenig ist, aber es ist natürlich immer schon mal ein guter Anfang einfach.
Ja.
Aber was man auch sagen muss, und das ist auch einfach so, in dem Feld gibt es halt echt auch wenige Frauen, die sich dann vielleicht in Anführungszeichen trauen, weil ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil ich natürlich auch Schiss hatte, wie kommt das an, als Frau sich einfach zu äußern, so, ne? Also wie, weil es ist einfach immer noch eine Männerdomäne und es ist, glaube ich, immer noch bei vielen, also ich glaube in unserer Generation ne, nicht, aber einfach bei so vielleicht irgendwie in der Generation unserer Eltern und drüber ist es einfach noch immer noch, glaube ich, dieses Bild, naja komm, ne, also setz dich mal lieber wieder auf die Couch oder so und sag mal lieber nichts dazu. Und da habe ich auch echt lange, als die Anfrage kam, überlegt, soll ich das machen oder nicht? Ich habe tatsächlich Glück, dass mein Mann sich ja auch viel mit Fußball auskennt und wenn ich dann irgendwie nicht so weiter weiß, dann frage ich auch mal so, du meinst du, das ist richtig so? Und der sagt eigentlich immer, ja klar, ne, du brauchst da gar nicht so unsicher sein, aber es ist halt irgendwie schon so, dass ich auch selber merke, ja, ich schreibe ja gar nicht irgendwie so eine Fachzeitschrift, ne? Es ist ja wirklich nur meine Sicht als Fan, wie empfinde ich das Spiel oder so, ne, oder was hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, anders gemacht, ich analysiere ja nicht mal irgendwie die Spieltaktik oder sowas. Sondern schreibe nur vom Gefühl her. Aber selbst da habe ich teilweise auch, wenn ich die dann fertig geschrieben habe, denke ich so, oh, hoffentlich kommt da nicht irgendwie so ein Scheiß-Kommentar oder hoffentlich schreiben da nicht so 7 Uwes drunter.
Dem Weib.
Ja, genau. Ja, ohne Scheiß. Und das ist halt echt, also es tut sich, glaube ich, viel in der Branche, aber es ist echt schwierig, da tatsächlich auch Frauen zu finden, die sich das dann trauen einfach.
Ja. Also unsere Unterstützung hast du auf jeden Fall. Ich finde es auch, schlimm, dass es gibt ja hier und da mal Fußballreporterinnen oder Kommentatorinnen und dann siehst du bei Facebook oder was weiß ich in der Kommentarspalte diese Silver Surfer, ja geh mal lieber wieder an den Herd und was weiß ich. Und dann denke ich mir so, hey, diese Frau hat safe mehr Ahnung von Fußball als du, weil sonst würde sie da ja nicht sitzen.
Ja, das ist schon.
So, und das bringt die Frauen wiederum, also es ist ein Teufelskreis, das bringt die Frauen wiederum so in die Bredouille, extra viel Analysewissen einzupacken. Ja. Und auf einmal hast du das Gefühl, sie kommentiert nicht mehr, sondern sie präsentiert viel Wissen.
Ja.
Das ist aber halt, weil sie viel kritisiert wird. Ja. Also sie will sich noch mehr Mühe geben, als sie eh schon braucht. Ja, ja. Und das, ich finde das echt wirklich schade und finde es halt stark, dass es sowas gibt wie dich. Oder so eine gibt wie dich.
Danke, das ist aber nett. Ja, aber es ist wirklich so. Also ich merke ja auch selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußballspiele gucke, dass ich oft auch einfach kritischer bin, wenn eine Frau da am Spielfeldrand steht und die Fragen stellt. Ne? Und das ist irgendwie, das merke ich ja bei mir selber. Ne? Oder wenn ich eine Kommentatorin höre, dass man dann selber so ein bisschen das Gefühl hat, so ja, übertreibt sie jetzt. Und da gibt es ja auch bei den Männern so viele, die so übertrieben und teilweise auch wirklich, sorry, aber so schlecht kommentieren.
Ja.
Aber das ist halt deren Stilmittel und das ist dann halt so. Ne? Da gibt es halt irgendwie 5 Leute, die regen sich auf, aber der Typ ist halt gesetzt, der zieht sein Ding durch und denkt sich halt so, pff, fuck you, ich mache das hier schon so lange und ich mache es halt, wie ich es mache. Und das ist halt das Problem, in Anführungszeichen, was wir Frauen, ich glaube, sehr vielen, das wird jetzt saupolitisch, in sehr vielen Lebenslagen irgendwie haben,
aber ist so.
Dass wir irgendwie immer noch denken so, oh, ja, wir werden jetzt so beurteilt und jetzt müssen wir besonders gut sein und dann, wenn du immer alles, was du besonders gut machen willst, machst du irgendwie verkrampft, glaube ich, also es sei denn, du bist halt der Ultra-Pro und du willst ja auch nicht, das ist halt das, was so, was es ja früher gab, also früher gab es Frauen, die wurden dann irgendwie in Sportstudios gestellt, weil sie halt gut aussehen. Und da ist es natürlich dann sauschwierig zu sagen, ja, okay, die hat jetzt vielleicht nicht das krasse Fußballfachwissen, sondern ist halt eine normale Moderatorin. Und da musst du halt gucken, so, ja, okay, was will ich jetzt, ne? Auch von den Senderchefs und so. Und dann ist es natürlich irgendwie immer schwierig, sich dann, ich meine, ich bin halt auch blond und dann ist es ja die Blondine, also weißt du so, dass du dann halt für dich selber so sagen musst, nein, du weißt, du kennst dich aus mit Fußball. Klar bin ich jetzt nicht irgendwie, ich würde mich jetzt nicht irgendwie neben so eine Taktiktafel stellen und sagen so, ey Jungs, wir brauchen dieses Wochenende 4-4-2-3-7-8-9 System. Ich verstehe das schon alles, aber so jetzt so einen krassen Analyse-Talk, das würde ich mir nicht zutrauen, aber das ist natürlich auch gut, dass ich mir, also dass ich weiß, wo meine Grenzen so sind. Ne? Und
noch. Wer weiß,
wo es hingeht. Und ich interessiere mich halt für Fußball. Ich habe schon immer Fußball geguckt, seit ich klein bin. Ich habe immer mit meinem Papa geguckt, der hat mir das alles erklärt. So, darum spielen die jetzt da, darum wechselt er jetzt den ein und so, ne? Weil es mich halt schon immer interessiert hat. Und das ist halt sauschwer, sich selber dann immer wieder zu sagen, so, ja, du hast Ahnung und du hast auch ein Recht dazu, jetzt deine Meinung zu sagen, weil du halt Fan bist.
Ich finde auch, man sieht genau das, was du sagst, wenn man das zum Beispiel mit den mit der USA vergleicht, da ist das ganz normal, dass Frauen auch so voll fast schon besessen sind von einer gewissen Sportart oder einer Mannschaft oder sowas.
Ja.
Und hier in Deutschland wird das noch, habe ich zumindest das Gefühl, manchmal so noch so beäugt irgendwie. Ich habe selbst eine Mutter, die besessen Fan ist von genau zwei Dingen, nämlich der Formel 1 und Fußball. Und ich erinnere mich auch an so Situationen, wo sie mitten in der Nacht, so weiß ich nicht, um 3 Uhr in der Nacht bin ich wach geworden. Meine Mutter sitzt vorm Fernseher und schaut sich an, wie bei der Formel 1 irgendwelche Autos in China bei irgendeinem Grand Prix durch die Gegend fahren. Ich denke mir, Mutter, was tust du da?
Das war mega geil.
Und so, total. Und mein Vater hat damit überhaupt nichts am Hut, also so gar nicht. Und also habe ich Sport eigentlich immer aus einer sehr weiblichen Sicht irgendwie kennengelernt. Und wie eigentlich fast jeder Mensch aus einem arabischen Land natürlich auch Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht warum, aber die deutsche Nationalmannschaft ist so in den Ländern total beliebt. Und aber habe tatsächlich auch das Gefühl, in Deutschland so, das wird den Frauen auch gerne abgesprochen. Wobei ich auch jetzt so langsam merke, dass es in vielen Sportarten eine Veränderung gibt.
Ja, das stimmt.
Diese Boxenluder zum Beispiel bei der Formel 1, die soll es ja so, glaube ich, auch nicht mehr geben, ne?
Nee, und was, weil du Formel 1 gerade ansprichst, es gibt auf Netflix eine ganz geile Doku über die Formel 1 und da ist jetzt die 3. Staffel rausgekommen und da habe ich selber, also da gibt es, dann werden die Fahrer, die natürlich alle männlich sind, die Chefs, da gibt es eine einzige Frau, die von einem Team Chefin ist, was aber auch ein Familienunternehmen ist, das heißt, die ist quasi reingewachsen. Und sonst sind es halt große Investoren, große Männer, so alte weiße Männer halt. Und da gibt es halt eine Expertin von der BBC. Und als die das erste Mal als Formel 1 Expertin gesprochen hat, habe ich gedacht, oh, eine Frau. Und hab dann so gedacht, okay, krass, du hast gerade gedacht, ohne Frau. So, ne? Also weil man ist es so gewohnt irgendwie, gerade bei so in Anführungszeichen Männersportarten wie Formel 1 und so, dass da halt natürlich die ganzen männlichen Experten irgendwie da Interviews führen und darüber sprechen und so. Und dann war sie halt so, und ich dachte so, krass, aber geil.
Ja.
Und es ist halt so, das ist es ja eben, ne, warum es eigentlich ja auch viel mehr Frauen braucht in diesen Bildern, dass man halt selber denkt so, ja klar, warum, klar kann die das machen, warum auch nicht, aber ja, bevor es halt eine macht, irgendwie gibt es es halt irgendwie dann nicht. Und das war, also habe ich so, das war so ein kleiner Aha-Effekt in meinem eigenen Frauenkopf, so, ja logisch, natürlich kann eine Frau auch Formel-1-Expertin machen, ne? Ist halt in Deutschland noch, gibt es das noch nicht, also ich kenne jedenfalls keine. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass mit der Formel 1 aus. Aber
ich kenne auch keine Fahrerin.
Ja, aber gibt es Formel 1 für Frauen?
Boah.
Warum sollte es dort den Unterschied geben eigentlich?
Raff, ich dachte, wir reden hier über Fußball.
Ja.
Ich krieg den Dreh zum Fußball hin, weil es gibt, und das hat mich sehr überrascht, ausgerechnet beim FC Bayern hat eine Frau ja richtig was zu sagen. Ich glaube, sie ist
Teammanagerin. Ja. Genau. Wie heißt sie denn nochmal?
Das jetzt zeigst du es allen. Ich bin total unvorbereitet. Ich weiß leider nicht, wie diese Frau heißt.
Ja, ich weiß, aber die hält richtig krass den Laden da zusammen, ne?
Ja. Ich habe einen Artikel gelesen über sie oder eher vielmehr über diesen traditionsreichen Verein, der sich ausgerechnet eine Frau fürs Management da klar gemacht hat. Und dann dachte ich mir, ja, hör mal, da haben die gelernt aus ganz vielen Skandalen und unschönen Geschichten. Ja. Aber da dachte ich mir, wenn der große FC Bayern das tut, glaubst du, dass es diese Möglichkeit auch bei anderen Vereinen geben wird?
Ja, auf jeden Fall glaube ich das. Also ich finde ja auch, dass es ist ja im Moment so ein bisschen aktuell, diese Diskussion, wer wird der neue Bundesjogi? und da hat ja jetzt auch schon mal hier und da wurde schon mal so gesagt, ja, es gibt ja auch einige wirklich gute Trainerinnen, auch von Profivereinen. Warum nicht, ne? Ja. Also ich meine, also ich habe ja früher Handball gespielt und wir hatten, ich hatte bestimmt 10 Trainer und nur einmal eine Frau, eine Trainerin. Also das geht ja auch andersrum, ne? Männer trainieren Frauenmannschaften, also können ja auch Frauen Männermannschaften trainieren. Genau. Das ist ja eigentlich total dämlich, warum es nicht gehen sollte. Deswegen, es gibt ja viele, hier diese, wie heißt die nochmal, Inka irgendwas, die...
Trinks?
Ja, genau. Ich glaube schon. Ja. Die ja auch relativ einen hohen Verein trainiert und so. Und ich meine, keine Ahnung, man muss ja jetzt, was ich schwierig fände, jetzt einfach nur zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach eine Frau, damit es halt eine Frau ist, ne? Mhm. Damit wir halt sagen können, ja, wir haben eine Frau irgendwie am Start. Das ist halt immer so ein bisschen blöd. Und ich glaube, da ist halt im Moment auch so diese Balance, die sau viele Leute die Position besetzen, versuchen zu finden. Ja. Ich sehe schon, also ich habe für mich das Gefühl, dass man versucht, mehr Frauen irgendwie in diesem Bereich da einzuführen. Ja. Aber was ich halt eben schon gesagt habe, es gibt halt einfach wenig Frauen, die das, glaube ich, machen wollen oder die sich das halt auch zutrauen, weil aus den Gründen, die ich halt eben genannt habe, ne, dass es halt immer noch einfach so ein bisschen schwierig ist. Und ich habe halt auch lange überlegt, so boah, hätte ich irgendwie Bock auf so Field-Reporterin oder sowas, ne? Mhm. Das fand ich früher immer geil. Und jetzt so Issa Zetlacek zum Beispiel finde ich total cool. Ich finde die, also sie ist mein Idol einfach. Ja. Aber ich glaube, die musste sich wahrscheinlich in den Jahren, die hat sich halt auch krass hochgearbeitet. Ja. Ne? Die hat sich einfach richtig krass hochgearbeitet. Ja. Und ich will nicht wissen, was die sich für Scheiß-Kommentare jeden Tag durchlesen muss. Und das halt auch schon seit Jahren. Und da musst du halt auch Bock drauf haben, weißt du? Und natürlich kriegen ihre männlichen Kollegen genauso Kommentare. Und wenn Leute die scheiße finden. Aber bei Frauen ist es halt nochmal krasser. Voll. Und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen sagen viele, ja, ich hätte da vielleicht Bock drauf, aber also weiß ich nicht, ob ich das wirklich durchziehen will.
Ja, und so. Ich glaube, wir haben auch das Glück, also unsere Generation so das Glück, dass da so langsam so ein Umdenken stattfindet. Ich habe jetzt von Oliver Kahn zu genau dieser Teammanagerin ein Interview gesehen. Ich meine, Oliver Kahn ist jetzt nicht in unserer Generation, aber er ist ja schon so der Fußballmann. So. Ja, er hat von Eiern gesprochen und was weiß ich.
Ja.
Und dann steht da so die Schlagzeile, Oliver Kahn über Teammanagerin und wirklich dieses IN unterstrichen. Mhm. Ich dachte mir, ja, komm, das kann ja nur Sexismus pur sein. Ich klicke drauf. Nein.
Ja.
Er hat gesagt, wir brauchen mehr davon.
Frauen,
wir brauchen mehr. Es bereichert unseren Verein. Und ich denke mir so, ja, er ist schon einer, der eigentlich sagt, was Sache ist und sagt, was er denkt. Warum sollte er jetzt lügen?
Ja.
Er hat schon immer auf schlechte Publicity geschissen gefühlt.
Ja.
Und deswegen, also ich habe mir das auch irgendwie abgenommen und ich fand's schon krass und wichtig, auch so ein Statement zu setzen.
Ja, ich fand's auch echt cool. Also ich habe mich auch gefreut tatsächlich.
Ich muss tatsächlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber du hast jetzt keine Pieps-Stimme, du hast keine so Stimme, sondern so eine coole, sehr gelassene Stimme. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch viel macht mit Menschen. Also wenn deine Stimme anders wäre, das klingt jetzt total scheiße, ich weiß, aber ich glaube, ich weiß nicht, man will sowas Ernsthaftes, was Tiefes, etwas, was man ernst nehmen kann und keine, ich sag jetzt mal übertrieben, also mit High Heels und Minirock kannst du dich halt nicht dahinstellen und irgendwie über Abseits sprechen, weil da so ein Kerl irgendwie ein Fähnchen geweht hat oder sowas. Oh Gott, ich realisiere gerade, ich rede über mich. So will, so
aber
will
es,
ich
ist, ist Absatz. Es ist Absatz. Es ist Absatz.
Bis dahin richtig, ja.
Ja, habe ich auch mal gehört.
Aber richtig, dass du das sagst.
Wie heißt denn diese Schlagersängerin, die Kerstin Ott oder so,
ja,
ne?
Kerstin Ott.
Stellt euch mal vor, sie wäre so eine Sportreporterin bei Sky und steht so am Fußballrand und kommentiert. Und ich wette mit euch, die Frau würde ernst genommen werden.
Ja, aber das ist halt wieder, Frauen werden auch krass nach ihrem Aussehen einfach,
voll,
also nach ihrem Aussehen reduziert oder ja, auf ihr Aussehen reduziert, so ist Deutsch.
Leider, ja.
Und ich habe noch nie eine durchschnittlich schöne Frau bei Sky gesehen, die waren alle überdurchschnittlich schön.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist ein Problem.
Aber das ist halt auch wieder, weißt du, weil die Esther zum Beispiel, von der ich ja eben gesprochen habe, ne? Ich finde die so schön und ich finde auch einfach, sie moderiert so gut und auch wenn sie Interviews führt und so und ich denke immer nur so, Wahnsinn, du bist so schön und hast, jetzt sage ich das schlimme Wort, trotzdem Ahnung von Fußball. Und das ist halt diese genau diese Denke, die ich ja selber auch habe und wegkriegen muss. Ne? Und das ist ja das Bescheuerte irgendwie.
Aber wir haben letztens auch über das Thema gesprochen, warum hassen Frauen Frauen? Und ich bin wirklich davon überzeugt, das ist, weil wir nicht unbedingt absichtlich, aber definitiv von der Gesellschaft dazu erzogen werden, nicht kumpelhaft zu sein, wie es Männer sind, sondern uns als Konkurrenz zu sehen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wir in einer Branche sind, die sehr darauf getrimmt ist und wo sogar das Konkurrenzdenken gewollt ist.
Aber ich glaube, das glaube ich, ändert sich auch. Also ich habe das Gefühl,
in unserer Generation.
Genau, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt so, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Bullshit und hinter den Kulissen ist es nicht so, aber ich habe das Gefühl, dass es in meinem Umfeld eher so ist, Girls support girls.
Ja.
Also ich habe hier, guck mal, die ist toll und guck mal, die ist toll und so. Und das halt so, und ich glaube, das ist einfach bei älteren Kolleginnen der Fall, dass die halt richtig krass kämpfen mussten um ihren Posten, weil halt damals noch gesagt worden ist, naja, was willst du denn jetzt hier? Du bist eine Frau halt, ne?
Ja.
Warum claimst du jetzt hier diesen Beruf? Also geh halt nach Hause und kümmere dich um deine Familie. Und die mussten halt kämpfen und die mussten halt ihre Ellbogen irgendwie rechts und links. Und es gab halt nur irgendwie diesen einen Posten, wo die hin durften. Und deswegen glaube ich, haben die halt einfach krass gelernt, okay, ich muss mich gegen alle durchsetzen. Und da gehören halt auch leider andere Frauen dazu.
Voll.
Und also ich habe das Gefühl, dass man das sich ändert einfach in unserer Generation. Und das finde ich gut.
Absolut, aber, und auch das ist mir aufgefallen, es ist wirklich eher unsere Generation und ich habe da, haben wir darüber gesprochen? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Das bestimmt.
Oder mit Cenk, Shoutout an Cenk, den müssen wir jetzt jede Folge erwähnen, das ist noch ein Kollege von uns, ein guter Freund.
Okay,
das ist der abwesende Sidekick. Er ist eigentlich immer Sidekick, aber er ist nie da.
Er ist nie da, das ändern wir noch. Und wir haben darüber gesprochen, dass das tatsächlich auch so ist, dass in unserer Generation das möglicherweise auch daran liegt, dass wir so aware sind irgendwie, also Rassismus, Black Lives Matter, die Klimabewegung, auch dieses Frauending untereinander, das ist ein so krasses Thema. Generell sind wir in so einer Generation, die so...
Wir sind so aware auf
total,
alles, ne?
Total
wir sind
krass.
So, früher, die waren so, da habe ich letztens noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, früher waren die so, auch im Radio so, fuck you all, wir senden, ja ist so,
ja,
wir senden
wirklich
das
so
einfach und wenn sich einer beschwert, drauf geschissen, wirklich.
Ja. Ja.
Und heute ist es halt, und das ist auch gut,
absolut,
aber es ist halt, also es ist halt ein krasser struktureller gesellschaftlicher Wandel. Also
total.
Das empfinde ich persönlich so. Ja. Ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch so empfinden, aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich, dass man nicht aufpassen muss, sondern dass man einfach, das deutsche Wort für aware finde ich irgendwie immer nicht so, aber man ist sich so bewusst.
Ja.
Man ist sich bewusst, was löst das aus, wenn ich mich jetzt über eine Personengruppe lustig mache. Es ist halt nicht der Gag irgendwie ist, sondern dass es schmerzhaft sein kann. Oder, ne? Also jetzt hier gar nicht irgendwie tief politisch.
Nee, aber finde ich super spannend, weil da frage ich mich, diese Toleranz, und das ist mein Problem, diese Toleranz geht flöten so ein bisschen dabei. Mhm. Bestes Beispiel des Gendern, ja? Wenn man logisch darüber nachdenkt, okay, ist Gendern was Gutes, weil auch einfach in der Sprache deutlich wird, dass es nun mal auch divers sein muss. Aber, und das ist der Punkt, darüber haben wir auch schon gesprochen, jetzt jemand mit einem Migrationshintergrund, wie ich ihn habe, ich habe auch Eltern, die bis heute nicht begreifen, wann kommt der, die und das vors Wort. Und ich will einfach damit nur sagen, Sprache muss vielleicht nicht unbedingt einladend sein, aber zumindest verständlich. Und ich habe das Gefühl, dass durchs Gendern viele Menschen verunsichert sind und auch diese Trotzreaktion, die ist, hey Sinnen oder sowas, statt Hase. Das ist eher, glaube ich, wirklich, weil Menschen Angst haben, von einem in den nächsten Fehler zu rutschen. Und manchmal merke ich das auch so bei mir, dass ich sage, muss ich das irgendwie gendern? Und ich lese nochmal einen Text durch, habe ich alles auch richtig geschrieben und gegendert? Ich will nicht, dass jemand denkt, ich bin Assi.
Ja.
So, und das ist halt diese Leichtigkeit geht weg. Und auch gerade, wenn es oder ich plädiere auch immer dafür, ich weiß ja auch, wie du denkst, Sophie, und wie so ein Sascha denkt, wir sind alles nur keine Nazis natürlich. Und ich sage zum Beispiel auch immer, es gibt halt einen Unterschied zwischen der AfD und der AfD-Wählern und so. Und ich will damit einfach immer nur sagen, klar müssen wir kritisch sein, aber wir müssen ja trotzdem uns und auch anderen die Chance geben, Dinge noch irgendwie zu verstehen.
Ja, das stimmt. Ja, also beim Gendern tatsächlich, da habe ich auch mit ein paar Freunden, die auch älter sind, schon oft drüber gesprochen, weil die halt auch sagen, zum Beispiel das beste Beispiel Düsseldorf. Düsseldorfer, sagt man das so?
Düsseldorfer und Düsseldorferin.
Ja, und dann hat er zu mir gesagt, ja, und wenn ich jetzt sagen würde, Düsseldorfer, fühlst du dich dann diskriminiert? Und dann habe ich so gesagt, du, diskriminiert ist das falsche Wort. Mhm. Natürlich fühle ich mich nicht diskriminiert als Frau, also ich persönlich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn du nicht DüsseldorferInnen oder DüsseldorferInnen sagst. Aber es ist einfach schwierig, wenn Frauen ausgelassen werden. Wenn du sagst, ja, Ärzte... Dann denkst du an Männer im weißen Kittel. Voll. Und du denkst nicht an Frauen im weißen Kittel. Ja. Und das gibt's halt bei so vielen anderen Berufen, wo es halt einfach immer noch die Männerdomäne ist. Ja. Und da finde ich es halt voll, voll wichtig. Und klar, es ist irgendwie schwierig. Ich weiß auch manchmal nicht, wo man jetzt noch gendert und wo nicht. Ne? Also so gerade diese ganzen denglischen Wörter, da ist es halt sauschwierig, finde ich. Oder beim Wort Gast oder so, da denke ich immer, heißt es jetzt GästInnen?
Ja. I don't know. BürgerInnen. Innen, MeisterInnen, KandidatInnen. Also Bürgermeister. Ne?
Ja,
und dann,
ja.
Also man kann es auch auf die Spitze treiben.
Man kann es voll auf die Spitze treiben, aber ich finde irgendwie, da ist es halt einfach wichtig, Sprache wandelt sich halt eh so krass. Ja. Und diese ganzen Trotzreaktionen, da denke ich nur so, ja ganz ehrlich, euch nimmt ja niemand was weg. Tatsächlich verchecke ich es auch einfach manchmal.
Voll. Das ist bei mir genauso.
Aber ich denke mir dann immer, jedes Wort, was ich gegendert habe, ist besser als das, was ich nicht gegendert habe. Weil so, ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie über Promis oder so rede, ist es ja jetzt nicht ultra wichtig, dass ich da irgendwie gender, aber gerade bei so Themen, ne, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, Frauen-Männer-Rolle und so, finde ich es schon okay und ich glaube, irgendwie in ein paar Jahren wird sich das auch eingestellt haben. Da wird es dann irgendwie so eine einheitliche Sache geben und es wird immer noch Leute geben, die sagen, voll die Scheiße. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist mir dann auch egal.
Es ist ein bisschen so wie, wenn du vegetarische Freunde hast. Ich bin nicht vegetarisch, habe aber natürlich vegane und vegetarische Freunde und viele sagen, boah, das nervt, wenn die einen so bekehren wollen. Und ich fühle, ja, es nervt mich, aber am Ende des Tages haben die das Ziel, die Welt zu einer besseren zu machen. Und da ertrage ich es, dass ich mir schon wieder einen 15-Minuten-Monolog anhöre. Meinetwegen auch über eine Avocado und wo die eigentlich herkommt, was es mit diesem Hass auf sich hat. Aber
das ist auf jeden Fall schon hart, weil ich bin ja auch vegetarisch unterwegs, aber ich lasse die Leute auch ihr Fleisch essen.
Ja, aber das Ding ist, selbst wenn es Vegetarier gibt, die auf mich einreden, ich denke mir, nervt es mich in dem Moment? Mag schon sein. Aber deren Ziel ist ja ein gutes. Also warum soll ich es nicht einfach ertragen? Passt schon. Ich meine, die wollen mir den Kopf ja nicht abhacken. Ja. Die wollen mir einfach sagen, ey, bitte schütze anderes Leben. So, das kann daran nicht schlimm
sein. Und den Planeten.
Und den Planeten. Ich realisiere jetzt, nachdem wir über das Vegetarischsein, über das Gendern gesprochen haben, ich tue beides ungern und das wirklich nur aus reiner Faulheit.
Ja.
Es ist einfach Gewöhnung, die sich einstellen muss.
Ja, es ist ja, und wie ich eben schon gesagt habe, man nimmt ja niemandem was weg, ne? Also wenn ich jetzt vegetarisch esse, dann nehme ich ja niemandem das Fleisch weg, weißt du?
Aber das Gemüse.
Genau. Du isst meinem Essen das Essen weg.
Ich finde, das ist ein toller Witz.
Halt die Fresse, wirklich.
Wie sagt man? Du isst meinem Essen das Essen weg.
Und ich denke immer nur so, ja, ist klar.
Das sind dann auch diese Fridays for Hubraum-Leute.
Ja, genau,
ne?
Genau.
Oh,
ja.
Eklig.
Das ist halt auch so eine ganz klasse Bewegung.
Und das sind dann die dich dann kritisieren wegen deiner Kolonne? Hast du sowas?
Ja, ich darf ja auch bei 1 Live, das finde ich ja cool, ganz offen über die Fortuna Düsseldorf reden, ne? Weil die sind ja in Köln und so, ich darf halt sagen, ich finde Fortuna Düsseldorf geil.
Finde ich voll geil.
Was ich halt selber einfach feier.
Kannst du das nochmal ganz kurz wiederholen?
Ich finde Fortuna Düsseldorf geil.
Okay.
Und da, ich weiß nicht, ich glaube, da wurde die FFP2-Maskenpflicht oder so eingeführt und wir hatten ja früher alle unsere Stoffmasken, wo so Logos und so drauf waren. Ich hatte natürlich eine Fortuna-Maske. Und dann habe ich halt so erzählt, oh nein, ich muss jetzt meine Fortuna-Maske in den Schrank legen, das finde ich voll schade. Und dann hat tatsächlich, habe ich eine Nachricht ins Studio bekommen, bevor die Kollegin über Fußball und ihre Fortuna-Maske redet, soll sie doch bitte erstmal abseits erklären.
Oh.
Und dann habe ich so, dann war mein erster Impuls nur so, boah, du blöder Ficker, weißt du? Aber dann denke ich mir nur so, wow, wie erstmal, wie traurig ist es, dass du überhaupt die Energie aufbringst, einem Radiosender sowas zu schicken in deiner Freizeit, weil ich habe ja nicht mal über Fußball geredet. Ich habe gesagt, dass ich Fan bin und eine Fortuna-Maske habe, weißt du? Ja. Und das triggert manche Leute schon so hart,
traurig,
dass sie dann schreiben müssen, ja, die Frau soll mal erstmal abseits erklären.
Ja. Ich liebe so, den Tonfall.
Bitte such dir ein Hobby, so bitte. Hör auf, solche Mails zu schreiben.
Ja, weißt du, und dann habe ich so gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Und dann habe ich das irgendwie, ich habe das getwittert, weil mich das doch dann sehr beschäftigt hat. Und dann hat mir jemand bei Twitter geschrieben, irgendwie so, ich sag dann immer, abseits ist da, wo du stehst. Und dann, habe ich so gedacht, Alter, Mic Drop, warum ist mir das nicht eingefallen?
Oh, den merke ich mir. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie abseits funktioniert, aber es ist da, wo du stehst.
Es ist wirklich, und da habe ich schon so gedacht, also das sind dann so Momente, wo ich denke, Leute, ist das euer Ernst? Wirklich, das triggert euch schon? Also es kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Weil
könntest du dir vorstellen, jetzt wo du Senftrupp mitschreibst oder eine der Kolumnistinnen bist, irgendwann tatsächlich auch so vor die Kamera zu treten in Bezug auf Fußball? Ich kann mir das aus irgendeinem Grund bei dir richtig gut vorstellen.
Ja, also wenn jetzt hier irgendwelche Menschen zuhören, die Sender führen. Nee, klar, könnte ich mir das vorstellen.
Ja. Also, naja, aber Sky wird ja jetzt ein Platz frei, ne?
Ja, aber die haben ja auch keine Rechte mehr, ne? Deswegen wechselt die Esther ja auch, weil sie schlau ist. Deswegen ist sie jetzt ja bald bei der Sportschau. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen. Klar, also ich würde, glaube ich, trotzdem, also das Angebot würde ja niemals kommen, aber wenn,
weißt du nicht,
wenn das Angebot kommen würde, würde ich natürlich erstmal denken so, weil dann natürlich, du bist dann natürlich nochmal krasser im Fokus als Kolumnistin irgendwie bei der LP oder wenn du halt im Radio was über die Fortuna erzählst, aber klar.
Ja,
also
ich muss sagen, was ich cool daran finde, ist, dass mir dadurch so ein bisschen der Zugang erleichtert wurde. Klar, weil wir uns kennen und ich dachte, oh, ich gucke jetzt mal, was Sophie schreibt.
Was sie zu sagen hat.
Ja, aber nicht nur durch dieses, dass ich weiß, wer du bist oder dass wir uns kennen, sondern viel eher, dass das nicht so, also nicht fachlich im Sinne von irgendwelche komischen, so fußballfaktischen Dinge, sondern Emotionen im Sinne von, ich krieg so ein Bild davon, ich krieg eine Idee davon, was es bedeutet, wenn dir zum Beispiel ein Fußballverein, auch in Kombination mit Düsseldorf, das liest man ja sehr stark raus, wenn das etwas ist, das ein Teil nicht nur von dir ist, sondern auch so, ja, ich weiß nicht, das macht den Zugang für nicht fußballaffine Menschen sehr, sehr viel leichter.
Oh,
und deswegen
freut mich
ist einmal. Das total und deswegen ist es cool und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sonst mir sowas mal durchlesen würde. Wenn es nicht diesen Ansatz gäbe, dann würde es mich. Es ist jetzt nicht so, dass es mich rührt im Sinne von, oh mein Gott, ich habe heute einen phänomenalen Artikel gelesen.
Ich bitte dich auch, das nicht zu machen. Weil
sondern es nimmt mich einfach mit, weil ich es glauben kann, weißt du? Und weil ich denke, ich kann mich darin wiedererkennen, auch wenn es nicht Fußball ist. Mhm. Aber jeder hat ja so etwas, wofür er
verbrennt.
Und wo er auch sehr loyal, und das liest man ja auch bei dir so raus, dieses sehr Loyale, dieses, selbst wenn wir, was gibt es, Kreisliga
Gott,
Y?
Viele Kreisliga.
Hör bitte auf damit.
Also ist ja nicht so, dass wir nicht da schon mal in der Nähe waren. Ne? Also,
Entschuldigung, ich will damit nur sagen.
Es war ein langer Weg in Bundesliga 2 zuletzt.
Ach so, also irgendwas war da mit Fortuna, ja?
Ja. Vierte, ne?
Oberliga.
Ja.
Es ging bis runter in die Oberliga. Ja. Es gab diese Tour über die Dörfer.
Ja.
Die Tour ging dann ein bisschen länger, als man dachte.
Ich habe keine Ahnung, was ihr hier gerade redet.
Da wurde auch, glaube ich, das ist auch der Grund, warum Fortuna in der Stadt nicht so eine riesenkrasse Anhängerschaft hat, weil ich glaube, in dieser Zeit sind viele Fans verloren gegangen tatsächlich.
Ja.
Ich frage mich das nämlich immer wieder, weil ich meine, die spielen in einer Arena von 50.000 Plätzen und die ist halt selbst in Erstligasaisons nicht immer ausverkauft. Ja. Und gibt es in der zweiten Liga, also ich meine, klar, präpandemisch reden wir jetzt natürlich.
Ja.
In der zweiten Liga, wo wir auch das Öfteren sind, selbst da ist sie ja nicht immer ausverkauft. Also es kommen da 20.000 Leute bei einem guten Spiel. Und ich habe mich das schon immer gefragt. Und ich habe da mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte so, das war diese Zeit, als wir so weit unten waren. Es war einfach, da haben sich viele Düsseldorfer und auch die im Umland wohnen, einfach umorientiert.
Mein Vater nicht. Danke, Papa.
Oh.
Aber was ich ganz kurz sagen möchte, du hast auch in Düsseldorf das große Problem des Umlands. Also du hast ja Bayer Leverkusen, du hast Borussia Mönchengladbach, dann hast du im Norden noch Schalke und Dortmund.
Ja.
Also es ist schon echt schwierig da. Und wenn die Kinder, die kriegen ja auch oft so einen Scout. Und also wenn sie in die Grundschule kommen, da gibt es ja auch diese Wappen.
Ja.
Und als ich in die Grundschule kam, da waren alles BVB-Fans, Bayern-Fans.
Ja.
Und ich war so, der einzige Fortuna-Fan.
Ja, ja.
So.
Ja. Oh.
Aber es hat sich ein bisschen, also früher wurde so ausgelacht mit dem Fortuna-Schal, heute nicht mehr. Wenn du durch die Stadt gehst, alles cool.
Ja, das
aber,
stimmt.
Aber
stimmt.
Um mich weiter abzuholen mit Emotions, erinnerst du dich an so deinen emotionalsten, krassesten, besten, schlimmsten Fortuna-Moment?
Ja, der emotionalste war natürlich der letzte Aufstieg, der in die erste Liga. Da habe ich auf dem Rasen gefeiert. Das war, wann war das?
Dresden.
Sascha. Nee, da war ich nicht in Dresden, leider. Da war ich, also,
ich war da, danke Papa.
Der richtig krasse, da war ich tatsächlich in Den Haag.
Oh.
Und wir haben in einer Fußballkneipe haben wir gefragt, ob wir das Spiel Fortuna Düsseldorf gucken können gegen Dynamo Dresden. Und die so, what the fuck? Das Gute an den Niederlanden ist ja, dass die ja einen krassen Düsseldorf-Bezug auch haben und meinten dann so, hör, und wir so, ja, Aufstieg, Aufstieg und so. Die so, ja, okay, machen wir euch an, aber nachher kommt Liverpool, da müssen wir umschalten. Und wir so, okay, ja, und dann bin ich tatsächlich saubesoffen aus dieser Kneipe in Den Haag gepoltert und meinte so, Erstliga, yeah. Aber danach war ja dann das Spiel um die Meisterschaft in der zweiten Liga in der Arena in Düsseldorf. Und da haben die dann total geordnet den Platzsturm gemacht, weil das ja ein paar Jahre vorher so ein bisschen ausgeartet ist. Und da war ich tatsächlich in der Altstadt, das war der Aufstieg gegen Hertha BSC, das Relegationsspiel. Ja. 2011/12, wenn ich mich jetzt nicht alles tauscht. Ja. Und das war auch sau emotional, weil da war ich gerade nach Düsseldorf gezogen und da ist die Altstadt einfach, es waren überall Fortuna-Fans, es war saugeil. Jemand hat mir einfach ich habe auf dem Tisch gestanden, jemand hat mir ein Glas mit Rasen geschenkt, ich habe das mit nach Hause genommen, weißt du, das war so cool. Das war wirklich so der Moment, wo ich so dachte, wow,
ich bin angekommen.
Was für eine geile Stadt. Was ist das hier? Wie geil ist das? Also, ne, ich habe auch meinen Papa angerufen. Du, Papa, ich bin jetzt Fortuna-Fan.
Der Stadionsprecher André Scheidt war auch damals guter ehemaliger Kollege. Schöne Shoutout, der hat uns bestimmt. Der hat damals auch, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ihr wisst das, ne? Aber als damals irgendwie Fortuna aufgestiegen oder vielleicht auch abgestiegen ist, ich habe keine Ahnung, und alle sind da auf den Platz gestimmt, da hat doch irgend so ein Kerl diesen Elfmeterpunkt geklaut.
Ja.
Und André hat an dem Abend, an dem Tag Stadionsprecher gemacht und hat irgendwie verzweifelt versucht, die Leute davon abzuhalten, weiter darauf zu gehen, weil ich glaube, sonst wäre Fortuna nicht aufgestiegen.
Ja, die sind zu früh. Also das war 2-1 Stand und das war schon in der Nachspielzeit und Hertha hätte, glaube ich, noch.
Ich kann das aus der Ich-Perspektive erzählen, weil ich auch zu früh auf den Platz gegangen bin.
Ich wollte gerade sagen, du warst auf dem Platz. Ne? Es gab einen Pfiff und alle haben gedacht, das ist der Schlusspfiff, weil wir waren schon in der Nachspielzeit und das Spiel war eigentlich durch, das war klar, okay, Berlin schafft das eigentlich nicht mehr. Und dann gab es einen Pfiff und alle haben gedacht, geil, wir haben es geschafft. Und das war aber nur irgendwie aus oder Freistoß oder was.
Der Torwart musste den Ball abstoßen. Also es gab einen Abstoß. Der Abstoß wird normalerweise nie gepfiffen. So, weil es einfach ein Abstoß ist, ein Abstoß. Und er hat ihn aber gepfiffen und alle dachten sich, geil, Schlusspfiff.
Ja.
Und alle rauf.
Ja, ja, ja.
Aber was halt die wenigsten sehen, in was für einer Rekordzeit das Feld wieder leer war. Also wenn du es mal optimistisch betrachtest, war es eigentlich eine Meisterleistung, das Feld wieder leer zu kriegen. Aber die ganzen Pessimisten machen da irgendwie eine hart, aber fair Sondersendung.
Also genau, ist so. Also das war wirklich krass. Ich hab ja eben erzählt, wie krass geil das war, da zu feiern in der Stadt und so. Ne? Und wie, ich war wirklich berührt. Und am nächsten Tag machst du quasi, schlägst du die Zeitung auf und dann wird Düsseldorf einfach dargestellt wie die krankeste Hooligan-Szene der Welt und ich habe so gedacht, Leute, das, und ich habe einen richtig krassen Gerechtigkeitssinn, ne? Und da habe ich mich richtig, das hat mich so hart getriggert, weil ich so dachte, ne, das waren nicht die Menschen, mit denen ich da gestern Abend gefeiert habe, das waren nicht die Menschen, die ich jetzt hier in den letzten Monaten in dieser Stadt kennengelernt habe und das geht gar nicht und da ist ja auch so eine Düsseldorfer Band entstanden bei dem Aufstieg.
Okay.
Weil ja der Trainer von Hertha, damals noch Otto Rehhagel, gesagt hat, er hätte Halbangst gehabt, Angst wie im Krieg und alle so, Junge, geht's dir noch gut, Mann? Da sind Familien auf dem Platz gestürmt, weißt du? Also, sorry, da rede ich mich schon wieder in Rage hier.
Es waren ja auch eigentlich die Hertha-Fans. Also die
haben mit Böllern angefangen. Ja,
Bengalos und das ist so. Die Seite sah echt aus wie im Krieg, aber die Fortuna-Fans haben sich halt nur gefreut.
Ja, also, das war wirklich schlimm. Ja, und dann ist die Band Halbangst tatsächlich.
Ach, geil.
Ja,
das ist eine coole Geschichte.
Ja, es ist auch herrlich. Es ist wirklich herrlich. Das ist auch so, das hat mich so ein bisschen, das hat mich halt irgendwie mit dem Verein verbunden. Und dann habe ich halt bei Antenne angefangen und bin halt immer mit ins Stadion gegangen und so. Und es war dann irgendwie so, yes, ich bin jetzt Fortuna-Fan.
Ja, es ist Sport oder auch, vor allem der Sport, glaube ich, kann auch so unglaublich emotional sein. Und das sind einfach nur so Bilder, die ich immer im Kopf habe, wie zum Beispiel, als es die WM gab. Und ich weiß noch, Deutschland gegen die Türkei hat irgendwann mal gespielt. Wann war das? 2010 oder sowas?
Schau, keine Ahnung, sowas weiß ich nicht.
Oder EM. Ich weiß nur, dass Philipp Lahm das Siegtor geschossen hat. Ganz kurios, sowas merke ich mir, weißt du?
Ja, und dann gab es aber so eine riesen Diskussion darüber, weil im Vorfeld hat man gesagt, ja, ob das alles glatt geht und gewaltfrei wegen den ganzen Türken. Und dann im Nachhinein hast du ganz viele auch Türken gesehen mit Deutschlandflaggen und sowas. Und alle im Nachhinein dann so, oh, die haben sich super benommen und ach, ganz toll. Und die Türken haben richtig krass zu Deutschland. Und ich denke mir, ja, natürlich stehen die Türken und Araber und all diese Leute zu Deutschland, weil ihr seid fucking erfolgreich da und so. Natürlich feiern wir das. Und da sind wir natürlich auch unheimlich stolz auf dieses Land. Aber das kann eben auch verbinden und das ist das Schöne am Sport.
Ist ja auch eine Win-Win-Situation. Also selbst wenn die Türkei verliert, hast du ja immer noch damals Mesut Özil gehabt. Also du konntest dich ja auch für Deutschland freuen.
Stimmt.
Ist euch mal aufgefallen, also zumindest bilde ich mir das ein, dass es unheimlich viele schwarze Fußballspieler gibt, aber es gibt ganz selten schwarze Torwärter.
Torhüter.
Dann
ist das safe.
Unangenehm.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht.
Ja, es, und ich habe ein Gerücht gehört, aber ich habe keine Ahnung davon. Und zwar ist es wohl so, dass international die Deutschen wohl mit die besten Torhüter ausbilden. Und also wie gesagt, um Himmels Willen, ich will eigentlich keine Gerüchte streuen, aber das ist nur das, was mir zu Ohren gekommen ist. Übrigens von jemandem, der auch eine Fußballschule hat, der mir dann erzählte, ja, das liegt daran, dass man, oder dass der DFB sehr stolz darauf ist, dass man international den Ruf hat, dass Deutschland mit die besten Torhüter der Welt ausbildet. Und dass das schon etwas ist, wo man gerne, ich sage jetzt mal, ein typisch deutsches Bild vertreten lässt. Und ich habe dann zu dem gesagt, eigentlich kann ich das kaum glauben. Und dann sagt er, naja, guck dir mal an, wie viele dunkle, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund für deutsche Mannschaften spielen, aber es ist nie ein Torhüter dabei mit Migrationshintergrund. Und ich weiß ich nicht, ne? Also um Himmels Willen, ich weiß noch nicht mal, was Abseits ist, aber ich habe mich gefragt, ob das stimmt. Und wenn es stimmen sollte, ist es schlimm, dass man darauf achtet, dass deutsche Torhüter so eine, wie so Deutschländerwurst, weißt du? Da steht ja auch mit Absicht Deutschländer drauf.
Ja. Ich finde es bescheuert, weil am Ende sollte immer der Beste im Tor stehen und der Beste. Also deswegen gibt es ja ganz, 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 ganz viele Fußballvereine und man guckt, okay, wer hat alles einen deutschen Pass? Okay, die Besten nehmen wir für die deutsche Nationalmannschaft in dem Fall. Deswegen
ich weiß auch nicht, finde ich irgendwie auch ein bisschen albern. Ich glaube dieser Theorie nicht.
Nee, ne? Aber was soll ich mir sagen?
Rassistisches Marketing.
Ja, aber wirklich.
Mann, ich wollte einfach nur irgendwie meinen Sinnfdruck geben.
Ja, ja.
Wenn es nicht Fußball wäre, welche Sportart wäre es sonst?
Handball.
Stimmt, weil du gespielt
ich
hast,
ne? Ja, ich habe 21, 22 Jahre lang Handball gespielt.
Der viel brutalere Sport
und auch
im Gegensatz zum
Sport,
Fußball.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Also da gibt es ja so auf die Fresse. Ja. Ne? Da gibt es wirklich ins Gesicht und so auch so Link. So,
mir wurden auch mal die Schneidezähne hier vorne rausgeschlagen mit dem Ellbogen. Mir hat mal einer hinten den Sport-BH aufgemacht. Da musste ich so zur Bank laufen, so mit den Armen.
Ja,
dann
war weitergespielt.
Ey, es ist wirklich, man wird gekniffen und alles. Ja, es ist richtig mies, aber es ist auch geil. Es macht einfach, und das, also Handball ist halt nochmal, glaube ich, ich weiß nicht, kann es nicht beurteilen, weil ich kein Fußball gespielt habe, aber ich würde sagen, nochmal krasserer Teamsport, weil du einfach viel enger zusammenspielst und weil es halt weniger auf individuelle Stärke ankommt. Also auf jeden Fall beim Frauenhandball, beim Männer im Profibereich, da brauchst du natürlich irgendwie zwei, drei große, starke, die halt so ballern aus der zweiter Reihe und Tore machen. Bei Frauenhandball ist tatsächlich mehr strategisch, mehr Spielzüge, mehr ausgespielte Sachen irgendwie, und da ist es halt nochmal krasser, wie du als Team funktionieren musst.
Ganz, ganz wichtige Frage. Du hast gesagt, das ist schon assi, aber auch geil. Was ist das Schlimmste, was du mal einem Gegner angetan hast?
Also,
wie sie gegrinst hat.
Ich war immer Abwehrchefin tatsächlich. Das heißt, ich stehe in der Mitte quasi und sage so, ja, hier, tu das und das. Und es gibt so einen kleinen Trick beim Handball. Wenn dir eine so auf dich zuläuft, dann kannst du quasi so in Hüfthöhe den Ellbogen so anlegen und dann nach vorne die Faust ausstrecken. Das heißt, wenn sie kommt, rennt sie volles Mett mit ihrem Bauch in deine Faust. Oi, oi, das ist relativ unangenehm. Das macht sie auch nur einmal, weil sie genau weil sie genau weiß, was sie erwartet, so nach dem Motto. Und das ist natürlich maximal assi. Aber es mag sein, dass ich das vielleicht bei der einen oder anderen starken Spieler, Gegenspielerin mal gemacht habe, weil ich gedacht habe, so Schitte, sonst halte ich die nicht mehr auf.
Oh ja.
Ja, aber
Notbremse.
Ja, so in dem
Bilde ich mir das ein, oder ist Handball so eine typische Sportart, die gerade so im Norden Deutschlands viel gespielt wird?
Boah, da Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Aber die erfolgreichsten, also schon so HSV Kiel, das sind schon so
Flensburg, ja, es ist schon.
Ich habe ja in Ostfriesland gelebt und da war das total normal, dass da jeder, wirklich jeder, ob Mädchen, Junge, Mann, Frau, Alt, Jung, alle haben Handball gespielt.
Aber bei mir im Dorf auch. Ich komme ja aus der Nähe von Bielefeld, Gütersloh, die Ecke. Das war krass. Also jeder hat Handball gespielt. Ich habe ja auch mit 5 angefangen. Bei den Mini-Minis ging es los. Also.
Die Mini-Minis.
Geil. So, eine letzte Sache müssen wir aber noch bereden, weil natürlich haben mit Sicherheit ganz viele, die uns jetzt hören, auch Fragen an eine 1Live-Moderatorin.
Oh.
Und das ist ja das Tolle, der Podcast kommt ja immer Samstag früh morgens
und
morgen können wir dich ja schon wieder hören, weil du bist ja immer sonntags da, von 9 bis 14 Uhr.
Ja.
Ich liebe es, dich zu hören. Du hast ja auch schon in Kombi sozusagen moderiert, aber ich finde, du gehörst zu den Leuten, die alleine noch stärker sind.
Oh, danke.
Und eigentlich ist es leichter gemeinsam. Zu arbeiten und zu moderieren, oder? Was denkst du?
Finde ich gar nicht.
Findest du alleine
einfach? Das habe ich so gesagt, weil wir beide.
Oh mein Gott.
Ich finde, beides hat so seine Vorteile.
Ja, schwierig.
Also, ich finde, es gibt auch geile, es gibt einfach geile Sachen, die du alleine mega geil machen kannst.
Aber es ist deutlich schwieriger, alleine geil zu klingen, finde ich. Das ist schwieriger, als gemeinsam gut zu klingen. Findest du nicht?
Oh, es ist total schwer.
Ich finde, es ist, it depends.
It depends. Was erwartet uns denn am Sonntag? Kannst du schon exklusiv was verraten?
Also ich gucke ja immer zurück auf die Woche der Promis, ne? Und was halt natürlich noch so wichtig war irgendwie. Ganz aktuell tatsächlich habe ich eben noch fertig gemacht. Louis Capaldi, der angekündigt hat, dass er jetzt erstmal alles absagt. Warum? Hört ihr natürlich morgen.
Darf ich raten? Corona?
Nein, tatsächlich nicht. Ja, er hat sich mit einem super emotionalen Statement an seine Fans gewendet. Gewandt?
Mhm. Gewandt, glaube ich.
Ja, ich bin Radiomoderatorin, scheiße. Ist auch scheißegal, wie ich rede. Ja, und ansonsten, Justin Bieber hat die Woche wieder gut abgeliefert tatsächlich. Gab hier und da ein paar Rechtsstreits, neue
Musik.
Ich habe
sein neues Album übrigens gehört von
ja,
Justin
ist geil,
Bieber.
Ne?
Geht so, muss ich gestehen. Ich gebe zu, ich bin irgendwann so über die Jahre wirklich zu einem Justin Bieber-Fan geworden.
Ja, der macht aber auch gute Musik.
Und dachte mir, meine Fresse, der Junge hat was drauf. Dieses Album, vielleicht so ein bisschen, weil da so kein Song bei war, wo ich sofort dachte so, boah, hat der mich gepackt.
Aber ich finde die neuen alle eigentlich ganz, also zum Beispiel diesen Hold On, der ist jetzt ja relativ neu draußen von dem Album, den mag ich ganz gerne.
Ich muss noch ein bisschen hören.
Ja,
wie
aber
ist das,
ja auch okay.
Wie ist das so für dich? Man muss ja auch sagen, 1Live ist ja ein Riesenhaus und auch ein Riesenname. Ne?
Hm.
Wir haben vorhin im Auto schon ein bisschen darüber gesprochen. Hm. Wie ist es für dich, Radio zu hören?
Ich kann es nicht hören, also ich kann es nicht unbefangen hören tatsächlich. Ja. Und oft ist es auch kein, also ich kann glaube ich kein entspanntes Radio hören.
Ja.
Weil ich natürlich alles bewerte, was halt so eine Berufskrankheit ist, weil man es ja einfach selber professionell in Anführungszeichen macht, weil ich natürlich irgendwie weiß auch, was da gerade hinter den Kulissen passiert und ich dann denke so, okay, was ist da jetzt schiefgegangen oder das hätte man vielleicht besser oder das habe ich nicht verstanden, also so. Und deswegen tatsächlich muss ich zugeben, höre ich auch so wenig Radio wie nötig. Weil ich irgendwie, also mich hat das echt irgendwie gestresst, auch gerade so KollegInnen zu hören, ist echt dann, weil man natürlich auch Menschen einfach lieber hört, das haben wir ja alle, man hört die eine Person ein bisschen lieber als die andere Person.
Ja.
Und dann hat man ja auch selber irgendwie seine Menschen, wo man denkt, oh, da könnte ich mir vielleicht noch eine Scheibe irgendwie abschneiden. Und dann höre ich lieber weniger, als dass ich dann zu sehr bewerte oder...
Ja.
Oder was halt auch passiert, glaube ich, unbewusst, dass du dir halt so Sachen auf, die du gut findest, dann vielleicht irgendwie annimmst. Und das versuche ich immer zu vermeiden tatsächlich.
Ja, das passiert mir, muss ich gestehen.
Und das passiert, das ist ja auch total natürlich.
Ja.
Und das ist mir früher mal passiert. Und dann hat mich mal irgendwann jemand drauf angesprochen und meinte so, ey, das sagt doch die und die auch immer. Und dann habe ich nur gedacht, oh shit.
Ja.
Hallo,
ich glaub,
alle.
Das macht man ja auch unterbewusst. Ich glaube, man gewöhnt sich auch unterbewusst manchmal Sachen. Also ich habe zum Beispiel manche Redewendungen und dann merke ich so, wie meine Freundin das zum Beispiel übernimmt. Und das finde ich dann irgendwie so auch ein bisschen süß.
Mhm.
Aber wenn Arbeitskollegen so, weiß ich nicht, es gibt ja manche Menschen, die verabschieden sich mit einer Floskel oder so, oder begrüßen, so wie du es gerade gemacht hast. Wenn man sich das angewöhnt, das ist dann schon irgendwie komisch, glaube ich.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Und deswegen, ja, versuche ich das zu vermeiden. Und ja, Radio hören ist tatsächlich... Also ich mag die Musik.
Ich weiß es. Natürlich.
Ich will das verstehen. Also ich bin ja echt, bin wirklich so ein Charts-Hörer. Ich höre halt.
Ich Ach echt?
Ja,
ich dachte, das war jetzt.
Nein, ich mag die Charts, du, ganz ehrlich.
Aber warum auch nicht? Also.
Also natürlich geht es mir auf den Sack. Also natürlich geht es mir auf den Sack, wenn ich jetzt 2 oder 3 Stunden am Stück hören würde, denselben Song zweimal zu hören. Ne? Aber es ist natürlich logisch, das findet ja jeder scheiße. Ja. Aber so diese ganz normalen Pop-Songs, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht abgeneigt.
Okay.
Ansonsten höre ich halt so Elektrokram, aber das kommt ja im Radio nicht. Ja. Och,
dann hatte ich das falsch. Ich dachte, du hörst den ganzen Tag einfach die Top 20 rauf und runter.
Nee,
wäre ein bisschen wenig gewesen.
Nee, wenn ich es einschalte, dann stört es mich nicht, sage ich mal jetzt so. Und es gibt halt auch echt viele Songs, wo ich dann auch so mitsinge und denke so, geil. Und andere Leute sagen so, boah, nervig, schon wieder das Lied. Und ich denke so, naja.
Wie sieht's denn aus? Stadionsprecherin Sophie Schramm bei Fortuna?
Oh Gott.
Why not?
Gibt's viel zu wenige von, wirklich.
Ich würde es hart feiern.
Was ist denn der Job als Stadionsprecherin? Ich sag die Aufstellung durch am Anfang, ne?
Ja, du musst auch ein bisschen für Stimmung sorgen schon. Also nicht, dass du das nicht könntest, aber du müsstest es.
Also so wie ich das bei André gesehen habe, so wie ich das aufgefasst habe, das ist das, was ich so krass bei dem finde. Das ist so eine Mischung aus irgendwie so ein bisschen Management, Animateur, irgendwie Stimmungsmacher, irgendwie Zusammenhalter. Es ist irgendwie so ein Mädchen für alles gefühlt, aber ich weiß nicht, also es würde sich, glaube ich, echt lohnen, so einen Beitrag, so eine Reportage über einen Stadionsprecher zu machen. Das ist wie die gute Seele eines Hauses.
Ja,
so habe ich das empfunden.
Bei uns ist es ja so, also mit uns meine ich jetzt die Fortuna.
Bist du Mitglied?
Ja, klar.
Als Mitglied kannst du natürlich wir sagen. Ich bin auch Mitglied.
Ich bin Mitglied.
Können wir sagen.
Ich bin Mitglied, ja.
Willst du so einen Jahresbeitrag bezahlen?
Sicher.
Ja, was passiert mit dem Geld?
Damit unterstützen wir den Verein.
Ja, wenn ich so einen neuen Spieler sehe, weiß ich, okay, die Socke habe ich bezahlt. So, zum Beispiel.
Habe ich das noch gar nicht gesehen. Du hast recht.
Ja, klar.
Die Steuern zahlen. Ja,
so ungefähr. Ja, unglaublich. Unglaublich, was die Fortuna mit meinem Geld macht. Ja.
Geil.
Was wollte ich sagen?
Wir haben
bei uns, bei uns macht er doch auch immer hier in die Halbzeitshow.
Oh ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Also wenn die Fortuna-Chefs uns hören, die werden uns safe hören. Grüße gehen raus, wenn ihr mal irgendwie eine Stadionsprecherin sucht. Ja. Einfach mal gegen den Trend, einfach mal ein bisschen was Neues machen.
Das ist auf jeden Fall geil.
Ja.
Und ich sage es, okay, liebe Fortuna-Bosse,
kann man umgangssprachlich so sagen.
Also diese Menschen, die was bei dieser Fortuna machen, ich verspreche, wenn Sophie Schramm irgendwann mal mit Stadionsprecherin oder Co-Stadionsprecherin wird, ich schwöre euch, kann man einfach so Mitglied werden?
Ja.
Ich schwöre, ich zahle Steuern für den Staat Fortuna. RP Plus habe ich mir besorgt, um diese Kolumne zu kriegen.
Ach,
ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen scheiße, dass es sie nicht so frei Haus gibt.
Ja, das finde ich auch doof. Aber guter Journalismus muss bezahlt werden. Ja,
kannst du uns ein paar Mails schicken?
WDR, sag ich schon. Das Word. Moment, mein Gott, ich bin ganz durcheinander hier.
Ja, aber das ist ein anderes Feeling. Ich muss schon wissen, so, ey, ich krieg das hier exklusiv und ich habe dafür bezahlt. Ja. So, das ist ein geiles Gefühl andererseits, muss man schon sagen.
Großartig.
Leute, ey, es hat so viel Spaß gemacht, Sophie. Ich hoffe, du kommst uns nochmal besuchen.
Aber sehr gerne. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Ihr habt mich gut aufgenommen.
Nächstes Mal gehen wir zum Syrer.
Ja. Und jetzt sind alle Fans von uns deine Fans, fürchte ich.
Und andersrum.
Ich kann...
Klar, Sascha, support your local local.
Vielen Dank auch für diese Nachhilfestunde. Ich habe mir nichts davon gemerkt, aber egal.
Alles gut.
Das macht nichts. Könnt mir zuschalten dann.
Sehr gut. Haben wir tatsächlich hier schon mal gemacht mit ein paar Fußballleuten.
Yes.
Aber jetzt haben wir eine neue Expertin. Das ist sehr gut.
Genau. Also hört Sophie Schramm bei 1Live, lest euch die Kolumne durch und supportet Fortuna Düsseldorf.
Und abonniert den Podcast.
So, yes. Also ne, morgen von 9 bis 14 Uhr 1Live.
Sonntags.
1Live. Ich kann es leider nicht so gut machen.
1Live.
Es ist genug Werbung auf.
Alles wirklich. Andere müssen wir jetzt gleich besprechen.
Sonst brauchen wir auch eine Paywall hier.
So, Sascha, ja, mal sagen.
Kann man danke. Ich wollte nochmal danke sagen, ne?
Ja, gerne.
Wir haben zu danken.
Wir haben zu danken.
Ciao.
Tschö.